Ich finde, Tradition ist was Tolles. Ich finde gerade so, die jüngere Generation will oft zu schnell ganz innovativ sein. Das sehe ich auch bei vielen Startups so, die wir begleiten, sondern auch mal schauen, okay, was ist denn super gut gelaufen? Also wirklich dieses wertschätzende Draufschauen, auch was der vorherige Inhaber, ja, egal jetzt im Familienkontext oder wenn eben ich ein Unternehmen kaufe, was ist denn da besonders gut gelaufen? Welche Traditionen haben gut funktioniert? Welche U-Kulturelemente waren gut? Wo waren denn die Stärken? Zu oft wird dann schnell gesagt, ah, das will ich alles gar nicht mehr haben, obwohl es vielleicht das Konstrukt ist, was zum Erfolg geführt hat. Und wenn ich das herauskitzel und wertschätzend draufgehe und sage, das war was Gutes, ich muss ja nicht alles verändern, sondern die Dinge, die gut sind, warum lasse ich die nicht erstmal als feste Säule, die dann meine Innovation vielleicht in anderen Bereichen auch trägt? Ich finde, Tradition und Innovation gehören einfach total zusammen. Die müssen in Balance gebracht werden. Fokussiere ich mich zu sehr auf das Traditionelle, lasse ich nicht genügend Raum und Platz für Innovation, konzentriere ich mich zu viel nur auf innovative Schritte und möchte alles ändern, verliere ich unter Umständen gute Mitarbeiter, weil die natürlich auch gewisse Säulen brauchen, um sich zu orientieren.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Daniela Frischkorn ist heute mein Gast. Sie ist Expertin für Führung, Gründung und Nachfolge mit den Schwerpunkten Effizienz, Change und Finanzierungsberatung. Sie ist Inhaberin einer Führungskräfteakademie und einer systemischen Unternehmensberatung. Darüber hinaus promoviert sie aktuell noch an der VU Amsterdam im Bereich Leadership. Wir sprechen darüber, wie wichtig Change Management Kompetenz in allen Unternehmensgrößen ist, wie man am besten bei der Nachfolge kooperiert und trotzdem seine Spuren hinterlässt und was es braucht, um als Nachfolgerin zur Gestalterin zu werden und Tradition und Innovation miteinander verbindet. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Daniela, wir haben uns vor 4, 6 Monaten kennengelernt über eine Empfehlung. Und ich habe gedacht, du musst einfach an diesem Tag dazukommen, denn es ist echt spannend, was du zu erzählen hast. Du selber bist ein Unternehmerkind. Also du hast das Thema Unternehmen mit der Muttermilch quasi eingesogen und hast eben auch gerade nochmal erzählt, wie das so ist. Was heißt das Unternehmerkind?
Ja, das heißt eigentlich so, wie das die WIFO auch sagt, ja, dass die Firma sitzt immer mit am Tisch. Das heißt, ich bin klassischerweise in einem Familienunternehmen groß geworden. Mein Vater hat selber ein Handwerksunternehmen gegründet, das hochskaliert auf über 100 Mitarbeiter. Als ich dann auch mit drin war, hinterher dann auf über 200. Und ja, Unternehmerkind bedeutet, dass ich schon mit 4, 5 Jahren Briefmarken im Büro meiner Mutter nach Kindergartenschule geklebt habe. Und halt auch ja von klein auf mitbekommen habe, was es bedeutet, ein Unternehmen zu führen und dass vor allem auch Familie und Unternehmertum nie richtig trennbar ist. Das heißt, auch das Privatleben dreht sich ja oft um die Firma, der Freundeskreis, ne, der Kontext dreht sich um die Firma, Events drehen sich darum. Das heißt, ich habe auch damals schon kennengelernt, es gibt eigentlich keinen richtigen Feierabend, wenn man eben sich dafür entscheidet, die Nachfolge anzutreten.
Und du hast die Nachfolge angetreten. Also nach dem Studium bist du richtig eingestiegen und wolltest die Nachfolge der Firma, also hast einen Teil schon übernommen und geplant war, dass du die gesamte Nachfolge übernimmst. Das hat das Leben anders gespielt.
Da hat das Leben anders gespielt. Ja, ursprünglich wollte ich das eigentlich gar nicht, sondern eben nach Studium wollte ich mich erst anders verwirklichen. Aber die Situation ergab sich, dass ich dann doch direkt bei meinen Eltern eingestiegen bin und auch ganz tolle Chancen bekommen habe und es auch ja, sehr gut funktioniert hat. Wir haben gemeinsam uns gut als Team zurechtgefunden, wer seine Aufgaben, Rollen und Funktionen hatte. Ich habe in einer GmbH erst angefangen. Dann hinter bin ich in die andere gewechselt, um halt auch die verschiedenen Bereiche kennenzulernen, den Bereich Industrie, wie aber auch Handwerk. Habe in der Zeit dann auch selbst aus dem eigenen Kontext dann noch eine GmbH gegründet, um halt hier B2B und B2C-Bereich komplett zu trennen. Das war eben das Schöne. Ich kam aus dem Studium, aus dem Managementstudium und konnte eben in die vorrangig erstmal Handwerksstrukturen, weil mein Vater kam ja von der Handwerkskammer und hat Meisterbriefe gehabt. Aber so eine Größenordnung war, wo natürlich jetzt auch industrielle Strukturen notwendig waren. Und da konnte ich mich natürlich gut selbst verwirklichen und auch sehr schnell wirksam sein. Dass augenscheinlich alles gut funktioniert hat in der Nachfolge. Mein Mann hat dann auch, ja, als wir geheiratet haben, sein Beamtentum, seinen Polizeidienst an den Nagel gehängt und ist auch mit uns Unternehmen, wo dann im Endeffekt wir zweigleisig die Nachfolge angestrebt haben. Aber wie das Leben dann so spielt, kam es dann doch nach ein paar Jahren etwas anders, wo ich dann mit 35 mich dann entschieden habe, auszutreten, wir getrennte Wege ab dem gegangen sind, halt im beruflichen Kontext und ich jetzt Unternehmerin bin im anderen Kontext.
Okay, das heißt, du hast selbst nochmal gegründet, im elterlichen Betrieb gegründet, was Eigenes und jetzt auch nochmal gegründet, zusammen mit deinem Mann?
Nein, das komplett eigene. Also damals im Rahmen des Familienunternehmens war es relativ einfach zu gründen, weil ich hatte ein festes Team um mich herum, eine feste Buchhaltung, festes Team, worauf das man zurückgreifen konnte, natürlich auch finanzielle Mittel, auf die man zurückgreifen konnte und auch die Geschäftsideen, dementsprechend die Bankstrukturen, alles war ja schon da. Das heißt, es war im Endeffekt eine Geschäftserweiterung und eine GmbH-Gründung, um hier sich marketingmäßig und auch strukturmäßig anders besser aufzustellen, was von allen im Familienunternehmen auch getragen worden ist. Das war eine relativ luxuriöse Gründung, würde ich sagen, die dadurch auch sehr gut funktioniert hat, weil die strategisch gut durchdacht war und gut gepuffert war aufgrund der Strukturen und finanziellen Mitteln. Das habe ich alles abgegeben im Rahmen des Cuts mit dem Thema Familienunternehmen meiner Eltern. Und die Gründung dann selbst nochmal mit eigenen Mitteln, komplett ohne vorhandene Strukturen, weil es auch ein ganz anderer Geschäftsbereich jetzt nun mal war. Das heißt, ich musste mir selbst mein Netzwerk aufbauen, selbst meinen Businessplan, den ich zwar erstellen konnte, gut machen, aber halt mit eigenen Mitteln komplett finanzieren, ohne Rückendeckung und ohne dieses ja, Netz, was einen auch vielleicht auffängt, wenn man scheitert. Das war schon was ganz anderes. Auch dieses Gefühl, dann eben so relativ nackig zu gründen, war schon was anderes. Es fühlte sich risikobehafteter an.
Okay. Du bist heute die Inhaberin einer Führungskräfteakademie und einer systemischen Unternehmensberatung. Also nicht einer Managementberatung, was du studiert hast, sondern du hast nochmal im Bereich systemische Beratung dich weitergebildet und hast heute einen anderen Ansatz als, sage ich jetzt mal, die klassische Managementberatung. Worin unterscheidet dieser Ansatz?
Also im Endeffekt, glaube ich, gibt es drei große Felder. Einmal so, wie du sagst, die klassische Managementberatung, die viel auch aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten basiert ist, was so Nachfolgeregelungen angeht oder Beratung im Unternehmen, die halt, man kennt die großen Player alle, die da offen unterwegs sind, die halt mehr darauf gucken. Und da eben das konträre Gegenteil, die nur reine systemische Organisationsentwicklung, die tatsächlich gar keine Hilfestellung oder Tipps an sich gibt, sondern natürlich systemisch arbeitet, um halt das System sich optimal entwickeln zu lassen. Den Bereich habe ich mich weitergebildet und finde aber gerade der Mittelstand, die kleinen Unternehmen, die auch nicht so diese finanziellen Riesenmittel haben, um vielleicht auch beide Beratungen parallel laufen zu lassen, was Konzerne ja in der Regel machen, die normale Beratung und die systemische Organisationsentwicklung, verbinden wir mit den Mittelstandsfüchsen effizient aus einer Hand. Das heißt, wir mischen systemische Unternehmensentwicklung. Wir nennen uns auch keine Organisationsentwickler, sondern eher Unternehmensentwickler und mischen eben das Coaching, das Training und Beratung aus einer Hand, wenn es um Kipppunkte geht im Unternehmen. Das heißt, wir begleiten Change Prozesse im Unternehmen im Bereich der Nachfolge, wo dann auch eine Gründung oft stattfindet mit einer Gründungsberatung, Finanzierungsberatung. Das heißt, wir sind zertifizierte Gründungsberater, um auch Fördermittel abgreifen zu können. Weil oftmals findet man ja nicht den eigenen Nachfolger innerhalb des der eigenen Familie, sondern oft ist es ein Mitarbeiter. Das ist das Schwerpunkt, was wir hier machen. Oder halt M&A-Prozesse und Transformationsprozesse mehr in der Bereich Change-Kommunikation. Wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich das tatsächlich an? Auf welche Mittel muss ich zurückgreifen? Da wenden wir gerne auch Methoden nach Kotter an. Das sind so unsere beiden Schwerpunkte. Plus eben immer, es soll effizient sein. Es soll halt in den Arbeitsalltag passen. Es soll wirksam sein, aber natürlich mit dem richtigen Kosten-Nutzen-Faktor dahinter. Das ist unser Schwerpunkt.
Also der Mittelstand tut sich ja immer noch schwer. Je kleiner das Unternehmen, umso schwerer tun sie mit externer Beratung. Können wir doch selber reden, können wir auch selber. Da kommt jemand und labert und kriegt viel Geld. Es gibt aber Sachen, also das ist ja auch mein Alltagsgeschäft, ne? Es gibt einfach Themen, ja, eine Menge kann man mit Bordmitteln machen, gerade aber, wenn es in Systemische geht, und da greife ich das Wort nochmal auf, weil das viel nicht bekannt ist, es geht um die Dynamik zwischen den Menschen, die oft ein Eigenleben führt, was, wenn ich beteiligt bin und betroffen bin, gar nicht verstehe, was da passiert. Und das zeigt sich dann letztlich in der Unternehmenskultur, und das ist ja auch so was. Was ist denn das eigentlich? Was macht die Kultur aus? Und so, also wir sind ja quasi Kolleginnen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und unterschiedlicher Einflugschneise. Aber viel, ich sage dann immer wieder ganz gerne, man kann sich nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja, also es braucht an bestimmten Punkten eine Beratung. Und ja, die Schwierigkeit ist, die richtige Beratung zu finden und den Spreu vom Weizen zu trennen.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Und aus eigener Erfahrung weiß ich ja, wie gesagt, unsere Unternehmensnachfolge hat eben auch nicht funktioniert, weil wir halt natürlich Beratung hatten vom Steuerberater, von der Rechtsberatung her. Ich selbst hatte auch meine blinden Flecken und meine Eltern auch eine Mutter, ach, wir wissen doch alles. Und wir haben eben nicht auf so jemanden wie dich, Leova, zurückgegriffen oder jetzt eben, ich habe einen etwas anderen Schwerpunkt, wie schon gesagt, zurückgegriffen, um eben Nachfolge gut zu gestalten. Weil Herz und Kopf sind oft doch dann sehr unterschiedlich und manchmal braucht es eben doch den Blick von außen, damit eben Herz und Kopf wieder in Einklang kommen und dann auch eine Nachfolge gut funktioniert.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinsler.de/newsletter. Und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Daniele, wir sind ja hier fast unter uns. Ich bin klassisch Babyboomer, finde das übrigens auch kein Schimpfwort. Und diese Thomas und Andreas meiner Jahrgänge, die sind ja tough vorangegangen, haben Firmen aufgebaut, sind erfolgreich. Ja, ich bin jetzt 62, wo ich sagen würde, ja, da kommt noch was. Ist ja nicht, dass man heute mit 62 alt ist. So, und das ist ja bei denen auch so. Der Punkt ist nur, dass sie diesen Teil, dass es da noch was anderes gibt, eben was die Dynamik zwischen Menschen ausmacht, dass Kommunikation ein ganz wesentlicher Punkt spielt. Und da geht es nicht um Rhetorik, also wie formuliere ich galante Sätze, sondern es geht darum, Worte zu finden für meine Haltung, für mein Denken, für mein Fühlen, dass sie das unterschätzt haben und viele immer noch nicht sehen, wie entscheidend dieser Punkt bei der Nachfolge ist. Nachfolge geht nur auf Augenhöhe, und wenn jemand 30 Jahre tough voranging, dann tut er sich schwer, nicht voranzugehen. Und da haben viele dieser, ja, meine alten Schulkameraden, nenne ich das jetzt mal, tun sich sehr schwer, das zu sehen und wirklich auch zu sagen, wir investieren in diesen Teil, wir nehmen Geld in die Hand. Und die Mütter, Die Geschäftsführerinnen, die Frauen sehen das oft eher. So, und das ist, was ich jetzt von der Stelle einfach allen mitgeben will. Es gibt viele Nachfolgen, die scheitern, genau. Die allermeisten Nachfolgen scheitern an den weichen Faktoren, nicht an den harten Zahlen. Ja, da Steuerberater, Banken, Rechtsanwälte machen da einen super Job. Es gibt die andere Seite.
Da würde ich gerne was ergänzen, wenn ich das darf.
Ja, klar.
Ich kann das komplett unterstreichen, Lioba. Nur durch meine Gründungsberatung, die ich ja jetzt mache und eben auch die Finanzierungsplanung dahinter mache, gibt es doch noch eine Sache, die oft auch zum Scheitern führt, die nicht so ganz mit den emotionalen Faktoren sind, vielleicht doch. Das Thema halt, was ist mein Unternehmen wert, wenn ich das in der Nachfolge eben veräußere und abkaufe, ja, oder auch vererbe, was ist das wert? Und da darf man nicht vergessen, schulen wir auch gerne oder arbeiten eng zusammen mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, weil die kümmern sich dann natürlich gerne darum, dass der abgibt, gut rausgeht und vergessen oft mal, dass es natürlich auch darum geht, dass die junge Generation noch die finanziellen Mittel auch zukünftig hat, um den neuen Businessplan, um die neuen Wege auch finanziell stemmen zu können. Und diesen Blick bringen wir zum Beispiel mit unserer Gründungsberatung auch mit rein, damit überhaupt es möglich ist, auch mit den finanziellen Mitteln, die der jüngeren Generation, dem Nachfolger dann auch möglich sind, seine Träume mit zu verwirklichen oder auch zu verwirklichen.
Ich danke dir. Ja, wichtiger Aspekt. Wie kann man bei der Nachfolge kooperieren und Achtung vor der Tradition haben und trotzdem innovativ neue Dinge aufbauen, um die eigenen Spuren zu hinterlassen? Da bist du ja versiert bei diesem Teil.
Meinst du jetzt, wie ich arbeite oder was ich als Tipp gebe für den Nachfolger und den, der übernimmt?
Ich habe die leichte Ahnung, es hängt zusammen. Ja, also was ist das, wie du arbeitest und welchen Tipp gibst du?
Ja, beides. Ja, ich denke, es ist immer das sowohl als auch. Es geht darum, beide Perspektiven abzuholen und gemeinsam halt über eine Klarheit über die Vergangenheit zu bekommen, das, was da ist, und auch einen Abschluss irgendwie zu finden. Aha, das war meins und da beginnt was Neues. Und diesen Übergangsprozess emotional wie auch wirtschaftlich, das hat auch wirtschaftliche Folgen, gut zu gestalten, das ist das, was wirklich eine Balance braucht und immer dieses sowohl als auch. Und dass es nicht da eine Meinung gibt und nicht nur zwei, sondern eben noch ganz viel dazwischen.
Okay. Wir würden noch mal gerne ein Thema weiterverfolgen, was wir schon angesprochen haben, dass der Mittelstand und je kleiner die Unternehmen sind, umso mehr wird es unterschätzt, dass Change Management, Transformation ja etwas ist für die Großen. Das brauchen wir nicht. So. Dabei ist, wer sich heute nicht aufstellt, hat halt morgen oder übermorgen verloren. Wie gehst du dieses Thema bei kleinen und mittleren Unternehmen an, dass sie verstehen, wie existenziell es ist?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es dort nicht verstanden wird, sondern die, die daran Interesse haben, kommen von alleine auf uns zu. Weil Change und Transformation heute wirklich die Erfolgsfaktoren sind, um am Markt zu überlegen. Und meistens sind es dann eben Kipppunkte im Unternehmen, die einen dann dazu zwingen, mal zu schauen, wie kann Change mir helfen? Weil heutzutage ist alles Change. Wir befinden uns eigentlich gerade in dieser heutigen Krisenzeit, die seit Corona nicht mehr aufhört, in einem Dauer-Change-Prozess, bei uns persönlich wie auch im Unternehmen, wo das natürlich, egal ob ich ein Freiberufler bin, wie aber auch ein Konzern, mich tatsächlich definitiv betrifft. Und es gibt schöne Tools aus dem Change Management, die tatsächlich unabhängig der Unternehmensgröße gut anwendbar sind, um Orientierungspunkte zu geben.
Du hast uns schon ein paar Mal das Wort Kipppunkte, das ist ein schönes Wort. Was sind denn so Kipppunkte, wo du sagst, da werden entweder Firmenverantwortliche aufmerksam oder wo du auch von außen definierst, da kippt was?
Kipppunkte sind immer dann zu spüren, wenn ich merke, es läuft irgendwie was schief. Also wenn dieses Bauchgefühl hochkommt beim Unternehmer, ich sollte doch mal innehalten. Die Kipppunkte sind oftmals dann entweder, dass sich in der U-Kultur komplett was geändert hat, in dem Markt komplett was geändert hat, vielleicht bei mir in meinen eigenen unternehmerischen Ressourcen, ich habe mich gesundheitlich zum Beispiel, ich habe irgendwas Neues hinzugewonnen, bei mir hat sich im privaten Kontext was geändert. Auch das kann Kipppunkte bedeuten. Das Kipppunkt bedeutet, ich muss innehalten, damit ich mir überlege, wie kann es mit meinem Unternehmen weitergehen. Und wenn ich das spüre, darf ich das nicht ignorieren, weil dann bin ich im Endeffekt in der Ignoranz und riskiere nach Motto, ach, ich vertraue hier nicht auf mein Bauchgefühl, ich mache hier einfach weiter. Das ist dann der große Fehler. Ein guter Unternehmer spürt sein Bauchgefühl und spürt, aha, hier geht was schief. Ich muss innehalten und einmal von oben auf mein Unternehmen drauf gucken. Dieses berühmte, ich muss am Unternehmen arbeiten, aber eben wirklich mit Zeit und Expertise.
Ja, schöne Definition. Wie lässt sich Tradition und Innovation verbinden? Wie machst du das bei deiner Arbeit? Und vielleicht gibt es auch Erfahrungen aus deiner Situation mit deinen Eltern im Unternehmen. Ich weiß nicht, was du erzählen möchtest. Gerne.
Ich finde, Tradition ist was Tolles. Ich finde gerade so, die jüngere Generation will oft zu schnell ganz innovativ sein. Das sehe ich auch bei vielen Startups so, die wir begleiten. Sondern auch mal schauen, okay, was ist denn super gut gelaufen? Also wirklich dieses wertschätzende Draufschauen, auch was der vorherige Inhaber, ja, egal jetzt im Familienkontext oder wenn eben ich ein Unternehmen kaufe, was ist denn da besonders gut gelaufen? Welche Traditionen haben gut funktioniert? Welche U-Kulturelemente waren gut? Wo waren denn die Stärken? Zu oft wird dann schnell gesagt, ah, das will ich alles gar nicht mehr haben, obwohl es vielleicht das Konstrukt ist, was zum Erfolg geführt hat. Und wenn ich das herauskitzel und wertschätzend draufgehe und sage, das war was Gutes, ich muss ja nicht alles verändern, sondern die Dinge, die gut sind, warum lasse ich die nicht erstmal als feste Säule, die dann meine Innovation vielleicht in anderen Bereichen auch trägt? Ich finde, Tradition und Innovation gehören einfach total zusammen. Die müssen in Balance gebracht werden. Fokussiere ich mich zu sehr auf das Traditionelle, lasse ich nicht genügend Raum und Platz für Innovation, konzentriere ich mich zu viel nur auf innovative Schritte und möchte alles ändern, verliere ich unter Umständen gute Mitarbeiter, weil die natürlich auch gewisse Säulen brauchen, um sich zu orientieren. Gewisse Tradition ist einfach wichtig, um Struktur zu geben, um Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Und oftmals entdeckt man, wenn man mal nach hinten schaut, doch gute Dinge, die vielleicht in Vergessenheit geworden sind. Oh, das hat in den 90er Jahren total gut funktioniert. Warum, auch wenn es bei meinem Vater oder bei meinem Vorgänger vielleicht gut funktioniert hat, was waren denn die Mechanismen, die ich vielleicht jetzt im heutigen Kontext anwenden kann? Das ist oft eine Schlüsselfrage, die zum Erfolg führt.
Klasse. Danke. Und für doch nochmal das Thema Nachfolge ein bisschen vertiefen. Was braucht es, um als Nachfolgerin, Gestalterin zu werden? So, was sind deine Erfahrungen?
Ich glaube, was bei meinen Eltern und bei mir super gut funktioniert, dass wir relativ schnell die Rollen klar hatten. Also wir hatten relativ schnell ein Spielfeld für mich festgelegt. Meine Mutter hat ihr festes Spielfeld gehabt, mein Vater hat ein festes Spielfeld gehabt, sodass wir dadurch jeder in seinem Bereich sehr wirksam sein konnten und als Team wie ein Puzzlestückchen zusammengepasst haben. Das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass wir in der Zeit, wo ich da war, schnell hochskalieren konnten und auch schnell sehr stark geworden sind, einmal als Familie und eben auch als Unternehmen an sich. Das muss einfach klar sein. Und auch kann ich allen nur mitgeben, wenn man frisch ins Unternehmen kommt, wirklich klar zu machen, wo darf ich wirksam sein, wo ist meine Grenze und wo ist deine Grenze und wo müssen wir uns immer abstimmen und wo gibt es Rückkopplungen, die notwendig sind und auch für beide Seiten immer wieder noch schauen, stimmt das Spielfeld noch, hat sich vielleicht was entwickelt, stimmt meine Perspektive noch mit deiner überein, weil das ist das, was Konfliktpotenzial gibt, wenn auf einmal nicht mehr klar ist, wo sind meine Entscheidungskorridore, wo sind deine Entscheidungskorridore und wie können wir gemeinsam gleichwertig bei den Bereichen, wo wir uns überschneiden oder vielleicht auch ein diffuser Nebel ist, so entscheiden und in die Wege gehen, dass wir uns nicht in die Köpfe kriegen.
Super. Tag der Unternehmerin. Männer und Frauen gründen anders, sie führen anders. Ich habe behauptet, es ist gut so. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ich würde auch sagen, die gründen einfach anders. So wie man auch aus dem HR gibt es ja viele Studien, Männer gründen, wenn sie so 50-60% denken, sie schaffen das, dann wird so gegründet. Dann gibt es so vage Ideen auch im Businessplan und was die Finanzierung angeht, wenn dann auf mich zugegangen wird. Und bei Frauen, die kommen erst, wenn sie einen komplett fertigen 100% Plan in der Hand haben. Dann erst trauen sich Frauen zu gründen, wenn alle Eventualitäten, auch die finanziellen Risiken, komplett durchdacht worden sind. Das ist so der große Unterschied, den ich immer wieder wahrnehme, ohne zu sagen, dass das eine oder das andere schlechter ist, sondern ich glaube, dass die Mischung, glaube ich, dann das Ideale wäre, den Mut zu haben, auch in etwas unperfekter Form in die Gründung zu gehen von den Frauen, wo eben auch Unsicherheiten da sind und eben wo die Männer vielleicht doch mal sagen, oh, vielleicht hätte ich mir hier ein bisschen mehr Zeit lassen müssen, um ein bisschen strukturierter in die Planung zu gehen. Ich glaube, das ist so das Geheimnis und glaube, wenn wir diese beiden Persönlichkeiten aneinander akzeptieren, sind vielleicht auch, ja, Doppelgründung habe ich bis jetzt noch nicht erlebt, wo Mann und Frau zusammen gründen. Meistens habe ich doch gleichgeschlechtliche Teams, die gründen, auch sehr interessant zu sehen. Wäre für mich jetzt spannend, mal Joba zu sehen, wie es ist, wenn dort auch ja, zwei unterschiedliche Geschlechter gemeinsam auf mich zukommen. Da kann ich dir dann bestimmt mehr dazu berichten.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Daniela, ich habe jetzt mal noch eine persönliche Frage. Wir sind ja quasi unter uns. Du bist Inhaberin einer Führungskräfteakademie in systemische Unternehmensberatung. Darüber, das hatte ich bisher nicht erwähnt, promovierst du aktuell noch an der VU Amsterdam im Bereich Leadership. Du bist verheiratet, hast auch Kinder? Kinder?
Nein.
Okay. Meine Idee ist, dein Tag hat 35 Stunden oder wie machst du das?
Tatsächlich, indem ich das, was in unserem Unternehmenstitel steht, Effizienz, versuche zu leben. Das heißt, alles, was mich belastet und nicht notwendig ist, das ist zum Beispiel auch im Bereich Social Media, nutze ich tatsächlich nur im Arbeitskontext. Ich gucke kein Instagram, ich gucke kein normales Fernsehen, ich lese keine Bunte, sondern wenn tatsächlich Fachlektüre. Und es funktioniert nur mit einem starken Partner an meiner Seite. Das muss man auch einfach so sagen, dass wir dort sehr gleichberechtigte Ehe führen und auch im Familienkontext wir gleichberechtigt unsere Kinder nehmen und die natürlich auch Vollzeit betreut werden. Und netterweise meine Mutter, danke nochmal, liebe Mama, mir sehr hilft, indem sie halt zwei Hobbys der Kinder betreut und übernimmt.
Okay. Das heißt, auch wenn ihr im Unternehmenskontext es euch die Wege sich irgendwann geschieden haben und ich vermute, es war nicht konfliktfrei, das ist bei so einem großen Projekt ja, ist ja nicht irgendwas, dass ihr trotzdem eine starke Familie geblieben seid.
Ich würde sogar sagen, lieber, wir sind viel stärker als vorher. Ich hatte eine starke Familie, als ich Kind war. Und auch im Unternehmertum waren wir natürlich eine starke Familie, aber die Firma stand immer im Vordergrund in die Persönlichkeit von meinem Vater, von mir, von meiner Mutter nicht so. Also das Privatleben war nicht im Vordergrund. Und dadurch, dass wir jetzt durch die Kinder auch und dadurch, dass ich jetzt eine andere Selbstständigkeit habe, uns nicht mehr, ja, vielleicht auch nicht mehr diese Konflikte da sind, die vorher vielleicht da waren, muss ich sagen, haben wir eine viel, viel stärkere Verbindung. Auch mit meinem Vater. Wir haben viel mehr Emotionalität drin. Wir lachen viel mehr. Wir machen wieder super gerne was zusammen. Wir fahren zusammen in den Urlaub. Aber anders als vorher, wo im Urlaub auch oft eben Firma im Vordergrund stand. Klar, ich muss ja zwischendurch auch mal arbeiten, gehe an meinen Laptop, mein Vater auch. Das ist alles ganz normal. Trotzdem muss ich sagen, fühlt es sich viel freier an und viel schöner, wo ich sagen muss, ja, für uns war es genau der richtige Schritt hier, beruflich die Trennung zu machen, um halt als Familie noch stärker als vorher uns wiederzufinden.
Habt ihr auch für die Firma eine gute Lösung gefunden?
Ja, haben wir.
Super. Hast du uns einen Buchtipp? Was ist das Buch, wo du sagen würdest, das ist etwas, was alle gelesen haben sollten?
Ja, was mich total immer inspiriert, sind die Sachen von Schulz von Thun. Der wird dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und immer dann, wenn es so darum geht, auch als Unternehmer oder auch als Frau, als Familie, so eine Krisenzeit zu haben, wo bin ich wirksam? Das ist ja oft so eine Frage, wie bin ich erfüllt? Das hat auch meistens ja nicht viel mit Geld zu tun. Auch das führt ja gewissermaßen zu Unzufriedenheit. Finde ich das neue Buch von ihm, Erfülltes Leben, wunderbar. Für jeden Lebensbereich, weil er genau das beschreibt. Wie kann ich denn das hier und jetzt wertschätzen und wo kann ich denn wirksam sein? Das ist für den einen sich auszutoben im Vereinsleben und dort richtig wirksam zu sein. Und für den nächsten ist es eine 70-Stunden-Stelle und volle Kanne nur Unternehmertum. Und alles hat seine Gleichberechtigung. Und dann Zufriedenheit für sich zu finden, finde ich super. Und das ist, Buch passt total. Es gibt es auch in einer Shortform als Podcast, wo man dann eben auch mal reinhören kann, ob einem das Buch tatsächlich liegt. Aber Erfülltes Leben von Schulz von Thun kann ich jedem ans Herz legen, wenn es darum geht, ja, ein erfülltes Leben zu haben, wo kann ich wirksam sein, dass das nicht immer unbedingt mit 70% Unternehmertum zu tun hat oder 100% nur Familie, sondern ganz viele Wege dazwischen einfach gibt.
Ich danke dir. Ich kannte dich bisher auch noch nicht. Also Schulz von Thun kenne ich natürlich, aber das Buch kannte ich noch nicht. Das hört sich sehr spannend an. Der Mann hat ja auch was zu sagen. Wunderbar. Super. Liebe Daniela, haben wir an alles gedacht oder gab es etwas, was, wo du sagst, das war mir noch wichtig und da habe ich nicht danach gefragt oder du nicht dazugekommen?
Ich wollte mich noch ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mir hier die Chance der Sichtbarkeit einfach gibst. Das finde ich sehr wertschätzend und ist nicht selbstverständlich. Deswegen vielen, vielen lieben Dank.
Sehr gerne. Daniela, ich habe sehr viel Freude an jungen, taffen Unternehmerinnen, die so kompetent und engagiert ihren Weg gehen. Von dem her war es mir eine Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem engen Tagesplan. Und ganz herzlichen Dank. Alles Gute. Ciao.
Tschüss.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet, der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge, ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!